Hallo und herzlich willkommen zu Auch Interessant. Mein Name ist Ali Hekeleif und gleich wird es über das Erstellen und das Entwickeln eines Brettspiels gehen. Beim Schnitt der Sendung habe ich gedacht, ich möchte auf jeden Fall nochmal klarstellen, diese Sendung ist komplett werbefrei und Community finanziert. Ich habe von dem Lukas Seemer, dem Entwickler des Brettspiels, überhaupt keine Bezahlung dafür bekommen. Ich bin auf ihn zugegangen und dachte, es sieht interessant aus, dass da jemand im Selbstverlag ein Brettspiel entwickelt und über die ganzen Hürden, die das mit sich bringt, wie das passiert, was man zu beachten hat, darüber sprechen wir. Im Rahmen dessen sprechen wir auch über sein Spiel. Ich möchte nur noch einmal klar machen, das hier ist keine bezahlte Werbung. Ich bin auf ihn zugegangen und ich finde es sehr interessant, was er macht und ich hoffe, ihr findet das auch interessant. Und jetzt geht's los mit der Sendung. Hallo und herzlich willkommen zu Auch Interessant. Mein Name ist Ali Hekeleif und heute ist mir Lukas Hoemer zugeschaltet. Er ist Brettspieldesigner und Verleger in einem. Und das ist dein erstes Brettspiel, wenn ich das richtig sehe. Hallo Lukas.
Hallo Ali, danke für die Einladung. Ja, das ist mein erstes Brettspiel und ja, beziehungsweise ich habe jetzt zwei verschiedene Auflagen. Es gibt eine Österreich- und eine Deutschland-Version, aber ja, das ist mein erstes Werk.
Dein Brettspiel heißt Das politische Talent. Und ich habe es in meine Bubble reingespielt bekommen, weil ich in einer sehr politaffinen Bubble unterwegs bin und dachte mir, das sieht interessant aus in mehreren Dimensionen. Einerseits das Spiel, auf das wir gleich nochmal vertieft eingehen werden, aber dann auch der Umstand, dass da jemand im Selbstverlag anfängt, seine Spiele zu produzieren und dann auch so direkt in der Produktion mit drin hängt. Wann hast du beschlossen, dein eigenes Brettspiel zu machen? Denn sind wir mal ehrlich, das ist immens viel Arbeit.
Ja, zum Glück wusste ich davor nicht, wie viel immens viel Arbeit das ist, sonst hätte ich es vielleicht nicht getan. Aber es hat sich einfach so im Laufe der Zeit entwickelt, weil ich habe angefangen, das Spiel zu entwickeln und zu entwerfen. Und dann irgendwann ist man dann so weit drin, dass man nicht mehr aufhören möchte. Dann möchte man sehen, wie das Spiel tatsächlich rauskommt und gestaltet wird und, in den Regalen steht.
Wo hat die Idee zu dem Spiel angefangen? Ist das so, dann sitzt man zusammen und skribbelt mal auf dem Blog seine eigenen Ideen dazu? Oder war das im Freundeskreis eine Eigenkreation? Wie hat das angefangen?
Es hat so angefangen, dass ich einfach auf der Suche nach einem Brettspiel war, in dem man so Politik spielen kann, also richtige Politik-Simulation. Und es gibt so ein paar große Namen in der Richtung beim Brettspielen, aber die haben nicht ganz das wiedergespiegelt, was ich gerne haben wollte, weil ich wollte ein Brettspiel, in dem man den Wahlkampf spielt und danach hat man die Regierungsphase und danach wieder den Wahlkampf. Das heißt, man hat diese zwei Phasen, die sich wiederholen. Es gibt ja oft Spiele, die behandeln nur den Wahlkampf, wo man sagt, okay, Wahlkampf und wer am Ende dann die meisten Stimmen hat, der gewinnt und das Spiel ist vorbei. Oder es gibt aber auch Spiele, wo man dann die Regierung spielt und sobald man gestürzt wird, ist vorbei. Aber bei Das politische Talent wollte ich ein Spiel haben, wo man diese Phasen mehrmals durchspielen kann und so immer wieder das Spiel sich neu mischt. Und das hat es in der Form nicht gegeben und ich wollte das einfach spielen und dann habe ich es einfach angefangen zu entwickeln.
Ich habe ja selbst eine Zeit in der Politik gearbeitet und dort gilt die unschöne Wahrheit, der nächste Wahlkampf beginnt nach dem Wahlabend.
Genau.
Und dass du das so explizit mit aufteilst in die verschiedenen Phasen, finde ich einen klugen Gedanken, weil es ja wirklich so ist. Also man macht nicht die eine Wahl, um dann gewählt zu sein, um sich darauf auszuruhen, sondern man ist im Prinzip immer im Wahlkampf und zwischendurch muss man dann auch mal ein bisschen regieren.
Genau.
Und du hast wann angefangen, an dem Spiel zu arbeiten? Also so ungefährer Zeitraum?
Ja, ich glaube, so der initiale Gedanke ist so 2021 gewesen. Es war dann halt dazwischen viel, dass man arbeitet ein bisschen am Spiel, dann lassen wir es ein halbes Jahr wieder liegen, dann kommt man wieder drauf, dann macht man wieder ein bisschen was und irgendwann war es dann so weit, also es war dann 2023, wo ich mir wirklich gedacht habe, so und jetzt ziehe ich das durch. Und dann hat so die heiße Phase angefangen, würde ich sagen, wo ich dann wirklich versucht habe, einerseits habe ich mal kurz versucht, einen Verlag zu finden, dann habe ich versucht, mit Kickstarter es zu finanzieren und dann schließlich bin ich dann den Weg gegangen, dass ich es alleine finanziere weil es mit Kickstarter ist mir auch nicht gelungen. Und die Verlagssuche, das ist eine eigene Geschichte. Also auf das können wir noch genauer eingehen.
Mit einem Kickstarter stelle ich es mir unfassbar schwer vor, ein Spiel unter die Leute zu bringen, von dem noch niemand weiß, dass es das gibt, wie es funktioniert und ob es Spaß macht. Und ich nehme mal an, das ist so die Hürde, vor der man da steht.
Genau. Genau, also das war wirklich die Hürde. Ich habe wirklich mit nichts angefangen. Das heißt, ich habe angefangen, auf Instagram, TikTok Videos zu machen und versuchen halt eine Reichweite aufzubauen somit. Und das war halt unglaublich zäh, weil man macht Videos und alles und dann sehen es ein paar hundert Leute und dann kommen wir nach und nach ein paar Follower dazu. Aber so richtig, dass man da jetzt die großen Reichweiten sofort aufbaut, das dauert halt natürlich. Und wenn man zu dem Zeitpunkt eben nur an Prototypen einen einzigen hat, dann ist es natürlich schwierig, weil die Leute sagen dann, hey, ich möchte es gerne mal sehen in echtes Spiel und das geht halt nicht. Ja, ich habe dann ein paar Abende gemacht, wo ich gesagt habe, hey, wer will, kann kommen und das Spiel testen, aber das geht dann halt auch wieder nur lokal in Wien, dass die Leute gekommen sind und es war halt schwierig, die Leute wirklich dazu da jetzt ins Boot zu holen, wenn die das Spiel wirklich nicht kennen.
Mein erster Gedanke war, als ich gesehen hatte, wie so das Spielmaterial aussieht, sowas würde sich ja als virtuelles, als digitales Spiel anbieten, aber vermutlich wolltest du bewusst in die Debatten, die dann am Tisch und nicht in irgendeinem Discord-Server stattfinden, kommen.
Genau, genau. Also mir war es irgendwas in der ersten der Linie wirklich dieses Brettspiel-Feeling. Also mir gefallen generell die Brettspiele, wo man halt viel verhandeln, diskutieren muss. Und mir gefällt auch die Dynamik, die dann am Tisch entsteht, wenn es dann geht. Also bei Catan kennt man es ja, wenn dann über ein Stück Wolle lang diskutiert wird, ja. Und dieses Gefühl, wenn man halt wirklich am Tisch so diskutiert, das hat man halt, wenn man Online-Spiele hat, die hat man nicht so. Und das war halt das Feeling, das, was ich erreichen wollte.
Und dann zu einem Verlag zu gehen und zu sagen, ich habe hier diese Idee, ich glaube, das könnte funktionieren. Ich nehme mal an, ich hatte mich so ein bisschen umgeschaut, es erscheinen echt wenig Spiele. Ich habe das massiv unterschätzt. Also der deutsche Spielemarkt, der vermutlich auch maßgeblich ist für das, was in Österreich an Brettspielen und Kartenspielen auf den Markt kommt, der verzeichnet 1500 neue Spiele, also Brett- und Kartenspiele pro Jahr. Und ich hätte gedacht, da kann man eine Null dranhängen, weil so ein Kartenspiel, das dürfte ja schnell entworfen sein, aber der Markt ist dann doch sehr überschaubar.
Ja, genau. Und das war genau das, auch das Learning, das ich das bekommen habe. Ich bin zu einer Agentur gegangen, die Spielautoren mit Verlagen in Verbindung bringt. Und denen habe ich das Spiel gezeigt, also den Prototypen damals, und habe gesagt, hey, schaut, ich habe dieses Politikbrettspiel. Gibt es da einen Verlag, dem das interessieren würde? Und die haben dann mal so gesagt, Politik, ja, erstens einmal. Politik erstens ist schon mal ein schwieriges Thema. Da greifen Verlage auch nicht so gern hin. Und zweitens ist es auch das Thema, mit einem diesem ganz neuen Spiel auf den Markt zu kommen, wo es halt nichts zum Anhalten gibt, ja. Also du hast so gesagt, es gibt diese Neuerscheinungen pro Jahr, wo du schon gesagt hast, dass es sehr wenige sind. Aber da musst du noch vorstellen, dass diese Neuerscheinungen zum großen Teil die so und so vielste Variante von Monopoly, Catan, was auch immer ist. Das heißt, Verlage haben halt sehr gern bestehende Konzepte, die sie weiterentwickeln, weil sie wissen, okay, da gibt's einen Markt, da können wir ein neues Spiel rausbringen, das wird funktionieren. Und wenn man mit etwas ganz was Neuem, komplett anderen kommt, noch dazu in einem schwierigen Thema, dann wird es schwierig. Und genau das war das Feedback, was ich dann bekommen habe von dieser Agentur. Die haben mir gesagt, das wird kein Verlag nehmen. Höchstens, wenn es irgendwie im Sinn mit dem Bildungsministerium aus einem Lernspiel herausgebracht werden würde, dann würde es gehen. Aber sonst sehen sie da nicht, dass ein Verlag dazugreifen würde bei diesem Spiel. Und dann haben wir gedacht, na gut, dann muss ich selber machen.
Ich hatte mal geschaut, ob es Zahlen gibt zu Österreich. Da habe ich leider keine gefunden. In Deutschland kaufen die Leute pro Jahr pro Kopf 0,9 Spiele. Sei es als Geschenk oder für den Eigenbedarf, aber so, man kann grob sagen, pro Person ein Spiel im Jahr, also ein physisches, ein Brett oder ein Kartenspiel. Und dann die Leute zu überzeugen, also natürlich, es gibt viel Spieler, es gibt Leute, die gar keine Spiele kaufen, aber sie dann zu überzeugen, ein Politikspiel, das ja, wenn man nicht sieht, worum es da geht, von außen erstmal auch sowas sein könnte wie ein Planspiel für den Politikunterricht. Da, also ich verstehe, dass Verlage da vorsichtig sind, aber ich finde umso besser, dass du es dann tatsächlich gemacht hast. Und im Selbstverlag hast du dann wann, wo, wie, also wann hast du beschlossen und jetzt wird das komplett dein Ding im Selbstverlag und wie hat das angefangen? Hast du dann Material zusammengesucht, Leute gefunden, die Brettspielmaterial herstellen? Ich nehme an, da wird der Markt unfassbar klein und nischig sein.
Ja, also ich habe es eigentlich schon vorher mir gedacht, dass das wahrscheinlich keinen Verlag interessieren wird. Also ich habe es schon immer so im Gefühl gehabt, okay, das werde ich, wenn, dann selber machen müssen wahrscheinlich. Und danach war ich dann halt bestätigt und gemacht, okay, ich muss es jetzt wirklich selber machen. Und ich habe dann gesucht nach Brettspielproduzenten. Und da gibt's tatsächlich ein paar größere, auch in Österreich und in Deutschland. Und dort habe ich hingeschrieben und habe gesagt, hey, das ist mein Brettspiel, das sind die Komponenten, könntet ihr mir das herstellen? Und ich habe gesagt, ja, natürlich, aber Mindestbestellmenge sind 1.000, 2.000 oder mehr Stück. Also da hat man dann, muss man dann natürlich, das ist dann halt der Punkt, wo man dann zurückschreckt und denkt, okay, weil Bestellmenge, wenn wir von 1.000, 2.000 Stück reden, dann ist natürlich auch sind die Kosten dementsprechend und das ist dann ein Investment, wo man dann sich zweimal überlegt, ob man dieses Risiko jetzt eingehen möchte und dann hat man 2000 Stück von diesem Spiel rumliegen und wird sie nicht los.
Ja, dann hat man ungefähr den Gegenwert einer kleinen Eigentumswohnung, den man mal als Risikokapital aufbringen muss. Das ist ja...
ja, ganz so viel ist nicht, also... Es kommt je nach drauf an, je nachdem, wie komplex das Brettspiel ist, wie viele Komponenten drin sind. Es sind dann so, also bei mir waren so bei der ersten Auflage so 25.000 Euro circa die Investition für die Produktion.
Okay, ja, bei 2.000 Spielen Abnahme 50.000 Euro. Damit muss man auch erstmal loslegen können. Und die Teile, die du hast, das sind ja, also da sind Druck Elemente drin, bedruckte Karten, bedruckte Spielplatten und so weiter, aber deine paar Chips für die einzelnen Fraktionen und so, das sind ja vermutlich relativ generische Bauteile, die es einfach viel gibt und ich nehme an, teuer ist dann das zu verpacken und die einzelnen Drucke ordentlich zu kontrollieren und so weiter.
Ja, das sind diese ganzen Aufgaben, die hat alle mein Produzent, übernimmt alle mein Produzent. Das heißt, ich sage, bitte mach mir dieses Spiel mit all diesen Bestandteilen und die drucken die Teile, die sie selber drucken können, was sie nicht haben, kaufen sie zu und die packen das alles zusammen in die Spiele und so geht es dann raus. Also die machen das von, also ich schicke denen die digitalen Dateien und bekomme die fertigen Spiele. Also da zum Glück muss ich nicht selber hin und die Spiele zusammenpacken. Aber es ist der große Aufwand, sind die Grafiken und alle zu erstellen und so weiter. Das habe ich auch alles selber gemacht. Da steckt sehr viel dahinter.
Drucken ist, also die Druckdateien erstellen, drucken ist ja eine ganz eigene Welt. Immer wenn ich irgendwas drucke, egal wie klein die Auflage ist, dann stelle ich fest, die wollen Farbraumprofile, die ich vorher noch nie gehört habe, Dateien müssen in Maßstäben und in Layern sein, die ich vorher noch nie verwendet habe. Hast du das autodidaktisch gelernt oder hast du bei der Dateigestaltung Hilfe?
Nein, das habe ich wirklich, also die haben mir geschickt, ja, das sind die Anforderungen fürs Farbprofil und ich habe angefangen zum Googlen, wie stelle ich das ein, was ist das? Und dann noch dazu habe ich ja angefangen, natürlich am Computer die Grafiken zu erstellen in RGB-Farben und natürlich erster Fehler schon mal, ja. Also dann braucht es natürlich die Zmück-Farben und dann schaut alles anders aus. Also ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, musste alles auf die harte Tour lernen.
Naja, beim ersten Spiel, ab jetzt an kann man es ja. Und lass uns mal über das Spiel reden. Das Spiel dreht sich, hatten wir schon gerade angeschnitten, um die verschiedenen Phasen, Wahlkampf, Regierung und dann die Neuwahlen bzw. die Wiederwahlen. Und man sammelt währenddessen Punkte. Also Ziel des Spiels ist es, am taktischsten durch diese Phasen gegangen zu sein und dabei möglichst viele Punkte gesammelt zu haben.
Genau, genau. Ganz grob. Ja, die Spielphasen teilen sich eben so auf. Man hat eben diese, ich würde sagen, wirklich zwei so spielerischen Komponenten, weil das eine ist das der Wahlkampf. Da geht es um, wie viele Punkte hat mein Kandidat? Also der hat einen Basiswert an Wahlkampfpunkte. Dann habe ich verschiedene Aktionen, mit denen ich ihn verstärken kann. Ich kann eine Image-Kampagne machen und ihm einen +1-Bonus draufgeben. Ich kann dem anderen Kandidaten, indem ich Skandale aufdecke, einen Malus draufhauen. Und ich kann dadurch, dass ich die Medien manipuliere, auch eine Würfelchance dann im Wahlkampf auch erhöhen, weil wenn ich das richtige Thema gerade aufgedeckt ist, darf ich im Wahlkampf mit 2 Würfeln werfen und dann hat man immer halt so ein Würfelduell, wo es sich dann entscheidet, okay, wer gewinnt wie viele Sitze im Parlament und wer verliert viele davon. Und dann eben, wenn der Wahlkampf geschlagen ist, kommt es wirklich auf diese verhandlerische Komponente, weil das ist natürlich toll, wenn man nach dem Wahlkampf die größte Partei im Parlament ist. Das heißt aber noch nicht, dass man automatisch Bundeskanzleramt, Regierung, Wahlversprechen und so weiter, dass man da was bekommt dafür. Man muss erst die Regierung bilden. Und dann ist das Spiel wirklich zu 100% auf das Verhandlungsgeschick der Spieler ausgerichtet. Weil es kann natürlich sein, dass sich die kleineren Parteien sagen, okay, wir schließen jetzt dem Großen aus und wir machen das zu dritt und lassen dem einen auf der Seite. Das heißt, dann geht er mit 0 Punkten in die nächste Runde. Das heißt, man bekommt wirklich nur dann diese Siegpunkte, wenn man schafft, Teil der Regierung zu werden und dann schafft, innerhalb dieser Spielphasen Wahlversprechen umzusetzen. Und damit ein Wahlversprechen umgesetzt werden kann, muss die Mehrheit im Parlament dafür stimmen. Und es ist halt wieder genau dasselbe. Ich alleine als Partei habe nie die Mehrheit. Also es ist so gedeckelt, dass jeder Spieler maximal 26 Sitze im Parlament haben kann. Und man braucht aber in diesem fiktiven Parlament 31 Sitze, um ein Wahlversprechen umzusetzen. Das heißt, je nachdem, wie groß man als Partei ist, braucht man entweder einen zweiten, einen dritten oder vielleicht sogar einen vierten, damit er mitstimmt. Das heißt, ohne die Zustimmung von anderen Spielern kann ich keinen einzigen Siegpunkt sammeln, im ganzen Spiel nicht. Das heißt, daher muss man zusammenarbeiten.
Genau. Zu den Karten, also es gibt ja mehrere Spielkarten, es gibt diese Kandidatenkarten, es gibt Skandalkarten, Oppositionskarten und also kannst du mal kurz durchgehen, welche verschiedenen Typen an Karten es gibt und wie die ineinander greifen?
Genau, es gibt relativ viele verschiedene Karten, die halt benötigt werden, um das dynamische Spiel so aufzubauen, aber es gibt einerseits die Kandidaten. Da steht dann, ich sage immer, frei erfundene Politiker oben, wie zum Beispiel Friedrich Schmerz, Olaf Schmalz.
Brigitte oder, Bierchen.
Ja, genau, in der Österreich-Version. Und die kommen man halt ja bekannt von, na klar, das ist ein bisschen der Witz an der Sache. Aber da stehen halt auch Stats oben, die man im Spiel braucht. Und da steht zum Beispiel oben 4 Wahlkampfpunkte. Und es stehen Fähigkeitspunkte, zum Beispiel Popularität, Medien oder das dritte ist Manipulation oben. Und diese Punkte auf der Kandidatenkarte, die helfen einerseits eben die Wahlkampfpunkte im Wahlkampf und die anderen, die braucht man, um dann später im Spiel Aktionen ausführen zu können. Das habe ich vorher schon kurz erwähnt gehabt, zum Beispiel die Image-Kampagne oder ein Skandal aufdecken. Das wären solche Aktionen. Und wenn man jetzt zum Beispiel Medienpunkte hat, dann sind diese Aktionen vereinfacht, in denen man einen Skandal aufdeckt.
Die Gewichtung dieser Karten, hast du da eine riesige Excel-Tabelle, in der du sie alle mal durchkalkuliert hast? Oder ist das so in vielen Spielrunden mit Freunden, Bekannten und gegen dich selbst festgestellt, der ist zu stark? Also gibt es irgendjemanden, der ein totaler Überflieger ist und gibt es einen totalen Vollkoffer bei dir in den Abgeordnetenkarten?
nein, also tatsächlich, ja, ist einerseits die unendlich langen Excel-Listen mit 10 verschiedenen Versionen und natürlich durch das Spielen der Prototypen bin ich da auf einige Sachen draufgekommen, wie ich das Balancing anpassen muss, damit es sehr ausgeglichen ist. Es ist halt so, dass es sich an den Spieltypen orientiert. Es gibt halt eben diese unterschiedlichen Fähigkeitspunkte. Ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Kandidaten hat, der 2 Punkte bei Manipulation hat, das bedeutet, man ist besonders gut in Dirty Campaigning oder im Abwerben vom Sitzen. Das heißt, wenn man gerne ein bisschen so gemein spielt, ein bisschen den anderen gern ans Auswischt, dann sollte man sich eher einen Kandidaten nehmen, der da Stärke ist. Oder wenn man jetzt sagt, okay, ich spiele mehr so, ich möchte niemandem etwas zu Leide tun, ich fokussiere mich auf mich selbst, dann nimmt man einen Kandidaten, der 2 Punkte bei Popularität hat. Das bedeutet, man kann sich mit einer Imagekampagne stärken. Das heißt, man muss dann nicht den anderen auf die Füße steigen, damit man seine Fähigkeiten ausnutzen kann. Das heißt, man kann es auf die Spielweise anpassen, welcher Kandidat besser für einen selber ist. Generell sind alle gut. Natürlich, es gibt die Kandidaten, die 4 Wahlkampfpunkte haben aus Basiswert und die anderen, die 5 haben. Die 5 ist natürlich besser, eh klar, aber von denen gibt es weniger im Spiel.
Und dann hängt relativ viel, zumindest in dieser Phase, noch daran, wie das eigene Würfelglück aussieht.
Ja, das ist, damit das Spiel spannend bleibt. Das heißt, nicht jede Aktion gelingt. Also nicht jedes Mal, wenn man Dirty Campaigning gegen jemand anderen macht, funktioniert das auch. Das ist einerseits realistisch, andererseits bleibt das Spiel dadurch spannend. Aber dadurch, dass man ja die Punkte beim Kandidaten hat, zum Beispiel man hätte da 2 Punkte bei Manipulation, das bedeutet, man schafft es in 5 von 6 Fällen. Also 1 zu 5 ist die Wahrscheinlichkeit dann, weil man 2 oder höher würfeln muss, damit es gelingt. Das heißt, ja, es gibt immer die Würfelkomponente, aber dadurch, dass man strategisch seinen Kandidaten einsetzt, kann man diesen Schwellenwert, den man braucht, verringern.
Diese Charakterfähigkeiten und die Proben, die man würfeln muss, das kommt mir aus dem Pen-and-Paper-Spiel doch sehr bekannt vor.
Ja, genau, ich habe auch früher viel Pen-and-Paper gespielt und da kommt das ein bisschen her.
Ist ja auch eigentlich eine wirklich bewährte Mechanik und dann hier niedrigschwellig unter die Leute gebracht, ohne dass man vorher ewig lang Charakterbögen aushandeln muss, indem man einfach diese kleinen Profile im Prinzip ausgibt. Jo. Und es gibt Skandalkarten und ich habe eine Skandalkarte, also ich habe ein bisschen durchs Material gescrollt, was man so online dazu einsehen konnte und da sind ja großartige dabei, wie -3, weil man hat einen besoffenen Auftritt hingelegt, wo ich erst sofort dran denken musste, also ich glaube, die besoffene Geschichte hat mehr als nur 3 Punkte gekostet.
Ja. Die Skandale sind auch an tatsächliche Events angelehnt. Also es ist so, aber eines der Feedbacks, was ich immer wieder so scherzhaft bekomme, es gibt auch Skandalkarten, ja, wo dann ist, man hat überhaupt veruntreut oder Bestechlichkeit und so weiter. Da steht dann Rücktritt auf der Skandalkarte oben. Das bedeutet, der Kandidat muss zurücktreten. Und da habe ich immer wieder das Feedback bekommen, das ist ja unrealistisch, ja. Wie viel ist schon passiert und niemand ist zurückgetreten. Also in der Hinsicht ist das Spiel ein bisschen idealistischer als die echte Welt. Hier hat der Skandal möglicherweise sogar den Rücktritt als Konsequenz.
Ja, ich mag ja dein Ideal, dass man mit den anderen Parteien zwangsläufig zusammenarbeiten muss, wenn man überhaupt im Spiel Progress machen möchte.
Genau.
Und die einzelnen, also wir müssen nicht alle Karten durchgehen, dafür sollen die Leute das Spiel einfach spielen. Aber dann ist der Spielablauf, dass man mit seinem Kandidaten, den man durch den Wahlkampf gebracht hat, dann durch die Wahlperioden, durch mehrere Wahlperioden, durch Skandale und so weiter durch muss. Ich gehe mit dem in die verschiedenen Regierungsphasen und was passiert in den Regierungsphasen außer den Skandalen?
Achso, ja, außer den Skandalen. Ja, Skandale sind eigentlich ziemlich egal fürs Regieren, tatsächlich. Es ist auch tatsächlich so, wenn der Kandidat eben seinen Skandal gehabt hat und beschädigt ist oder zurücktreten muss, dann ist der Kandidat weg und man sieht einfach einen neuen. Das heißt, wenn man fürs Regieren ist der Kandidat egal, der wird ausgetauscht und dann ist wer anderer Bundeskanzler. Und es hat de facto auf die Regierung selbst keine Auswirkung. Es ist dann nur beim nächsten Wahlkampf braucht man dann wieder ein frisches Gesicht als einen neuen Kandidaten, damit es weitergeht. Aber fürs Regieren, da ist man sehr, sehr unabhängig von seinen Kandidaten.
Und dann sammle ich Punkte, indem ich Wahlversprechen einlöse. Und welche andere Aktionen waren das noch?
Genau, also die Punkte, die bekommt man wirklich durch die Regierungsbeteiligung an sich. Das heißt, bei der Regierungsverhandlung muss auch festgelegt werden, wer wird jetzt Bundeskanzler, wer wird Finanzminister, Innenminister. Und dafür gibt es Punkte, dafür, dass man diese Regierungsämter hält. So, es gibt 3 Runden dann bis zum nächsten Wahlkampf. Das heißt, 3-mal kann man diese Punkte einsammeln, wenn man es schafft, dass man so lange in der Regierung bleibt. Und dann dadurch, dass man mit der Aktion Wahlversprechen einlösen, eins seiner Wahlversprechen zur Abstimmung bringt. Und wenn dann die Mehrheit dafür stimmt, was, wenn man eine Regierung hat und sich einig ist innerhalb der Regierung, dann hoffentlich gelingt, dass alle gemeinsam abstimmen, dann bekommt man die Punkte dafür. Und das ist der Hauptweg eigentlich, wie man an die Punkte kommt. Es ist wirklich, man bleibt in der Regierung, hält das Amt und man setzt seine Wahlversprechen um.
Gab es im Design dieser Mechanik, also du wirst sie ja an vielen Stellen, denke ich, angepasst haben, aber gab es irgendeinen Glitch, der dir erst spät aufgefallen ist, dass jemand rausgefunden hat, wie er, wenn er diese Mechanik spielt, viel schneller durchkommen kann? Also gibt es Speedrun-Möglichkeiten?
Ist noch keiner aufgekommen. Also es hat in den früheren Versionen mal so ein paar so Sachen gegeben, die halt nicht richtig gebalanced waren, aber die sind durch die vielen Testspielrunden und durch die neuen Versionen alle eigentlich ausgebügelt worden. Also wenn jemand auf einen neuen Trick draufkommt, wie er alle austrickst, dann bin ich drauf gespannt.
Ich glaube auch, dass die Dynamik, dass du die Kandidaten, selbst wenn du einen hast, der zu deinem Spielstil passt, ja durchaus verlieren kannst, indem sie dir durch einen Skandal abgeschossen werden. Da ist ja viel Potenzial, dass die anderen einen zu starken Spieler oder einen zu gut funktionierenden Spieler wieder bremsen.
Genau, also es hält sich eigentlich organisch alles sehr, sehr zusammen, weil man sieht ja, wie viele Punkte hat der andere. Ja, das heißt, wenn jemand schon recht viele Punkte hat, dann sind die anderen auf einmal nicht mehr, dann gönnen sie ihm nichts mehr und sagen, hey, schau mal, du hast ja so viele Punkte mehr als ich, warum sollte ich jetzt doch bei deinem Wahlversprechen mitstimmen? Mhm. Und dann geht's los. Und dann fängt die Regierung zum Bröckeln an und dann fängt man an, jemanden aus der Opposition vielleicht reinzuholen, weil man hat auch die Möglichkeit, dass man sagt, man macht die Aktion Regierungswechsel, ja, und tauscht die Leute in der Regierung aus und sucht sich neue Mehrheiten. Dann kann es halt passieren, dass wenn jemand zu viele Punkte hat, dass die anderen Regierungsmitglieder sagen, weißt du was, du bist raus und wir holen jemanden aus der Opposition in die Regierung und du bist jetzt wieder raus, ja.
Der Mechanismus hat den Namen Rubberbanding und bezeichnet, wenn ein Spielerfeld während des Spiels zu weit auseinander geht, wie man es schafft, diese aufgebaute Spannung, dass einer zu weit vorne ist oder ein anderer zu weit hinten, wieder einzufangen und also wie ein Gummiband das auseinander und dann wieder zusammenzieht, um das Spiel möglichst anhaltend spannend zu gestalten. Ich nehme mal an, das hat sich bei dir in der Entwicklung des Spiels so ergeben und war nichts, wo du beim tiefen Studieren von Spielmechaniken dann irgendwann gedacht hast, und das braucht es noch?
Nein, das hat sich eigentlich immer genauso ergeben. Eben dadurch, dass man so von den anderen Spielern, ich sag mal, abhängig ist, dass die mit einem mitspielen, ist es immer ganz natürlich entstanden, dass da ein bisschen da jemand gestoppt wird, wenn er zu weit nach vorne kommt.
Die Farben für die Fraktion, für die Parteien, hast du die am Nationalrat orientiert oder hast du die frei gewählt nach den Farben, die verfügbar waren und die gut unterscheidbar sind?
Ja, die sind natürlich schon so ausgewählt, dass sie mit den gängigen Parteien übereinstimmen, damit man sich doch ein bisschen wiedererkennt im Parlament und weil sonst es wär schwierig gewesen, gewisse Farben zu vermeiden. So jedes Spiel hat rot, blau, grün, gelbe Steine. Und dann würde ich es schwer haben zum Argumentieren, warum nehmen wir jetzt da hier, keine Ahnung, was für Farbvarianten, weil es sind halt hermann alle irgendwie politische Bedeutung. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich nehme einfach die Parteien so, wie sie sind. Und es ist aber so, dass im Spiel die Parteien an sich nicht vorkommen. Ja, es gibt keine Karte, die sagt, wenn du der blaue Spieler bist, dann bist du die FPÖ, sondern nein, du spielst dich selber, du spielst deine eigene Partei. Du hast halt eine Farbe, die halt auch blau ist, zum Beispiel.
Jetzt würde ich vermuten, wenn ich die Regeln richtig verstehe. Also diese Farben sind einfach nur zur Spielererkennung und nicht wirklich an irgendeine Aktion gebunden. Aber du hast das Spiel ja viele Runden mit vielen Leuten gespielt. Ich würde vermuten, Leute fangen dann an, sich trotzdem mit den Parteifarben irgendwie in ihrer Aktion zu identifizieren.
Ja, das ist natürlich super lustig, wenn die Leute wirklich zum Roleplayen anfangen und wirklich die Partei auch spielen. Es ist ja sehr lustig, weil die Wahlversprechen, die man ja bekommt, die sind ja mehr oder weniger zugelost. Ja, es bekommt jeder eine Ausrichtungskarte und da steht dann zum Beispiel oben Wirtschaft, Bildung, Umwelt. Und wenn jetzt da der Spieler, der jetzt die blauen Sterne zum Beispiel hat, dann die ganzen Umweltthemen hat, dann denkt man sich, okay, das ist schon ein bisschen unerwartet, dass der Spieler jetzt dann diese Themen bräuchte, aber wenn, es ist dann halt eben umso lustiger, wenn dann ein Spieler halt im Roleplay ist und dann argumentiert, warum jetzt auf einmal die Umweltthemen so wichtig sind.
Na, aber schauen Sie, Umweltschutz ist Heimatschutz.
Genau so geht es dann los. Und das sind natürlich die lustigsten Runden, die man spielen kann, wenn die Leute so wirklich drin sind.
Stelle ich mir auch sehr lustig vor, da habe ich mich auch sofort gesehen. Es ist halt, also ohne dein Spiel zu sehr hinterfragt zu wollen, aber es fühlt sich für mich an wie Pen and Paper für Politikbegeisterte, die ein gutes Set an die Hand gegeben bekommen, um direkt da einzusteigen. Und ich glaube, das Roleplay macht dann sehr viel im Spiel, obwohl es nicht in der Anleitung steht.
Ja, also es ist natürlich um einiges lustiger, wenn die Leute halt die Rollen spielen, also wenn sie wirklich sehr, sehr neutral sagen, okay, ich bin jetzt der Ich und das sind meine Themen. Das ist natürlich, es wird natürlich umso lustiger, je mehr man sich da reinsteigert, ja.
Gab es etwas in der Spielentwicklung, was du für völlig außen vor gehalten hättest, irgendetwas, das völlig überraschend kam? Also es gibt ja immer mal wieder Probleme, denen man über den Weg läuft, bei denen man gedacht hätte, dieses Problem hätte ich überall, aber nicht hier erwartet.
Schwierige Frage.
Meine Vermutung wäre, Reichweite bekommen, indem man etwas vermarktet, das nach außen wie ein Politikthema aussieht, obwohl es in sich selbst unpolitisch ist. Das ist super schwierig.
Ja, also würde ich so nicht sagen, weil es ist, ich sage, das Spiel, also das Spiel an sich ist ja, ich sage tatsächlich, das Spiel ist zwar ein Politikspiel, aber in gewisser Weise doch unpolitisch, weil es kommen keine echten Ideologien und Parteien vor. Das heißt, man kann das Spiel mit Freunden verschiedener politische Ausrichtung spielen und man ist danach trotzdem noch gut befreundet, ohne dass man sich da jetzt zerstreiten muss.
Und man kann ja auch dann, wenn man wirklich in die Rollen reinkommt, wirklich die Debatte als Sport und als Debatte betrachten, ohne dass es auf die eigene Überzeugung abfärbt. Also ich habe beim Zuschauen, wie die Dynamik funktioniert, auch gedacht, ich glaube, ich könnte jede Fraktion in völliger Inbrunst vertreten für dieses Spiel. Dein Spiel gibt es mittlerweile in zwei Auflagen. Die erste hast du für Österreich gemacht und die zweite dann für Deutschland. Ich war ein bisschen irritiert, weil ich gedacht hätte, wenn man so ein Spiel macht, das ja im Prinzip nicht an eins der beiden Länder gebunden ist, dann hätte ich als erstes die Deutschland-Edition gemacht, einfach weil da mehr Leute sind, die potenziell so ein Spiel kaufen würden.
Ja, das ist ein sehr marktwirtschaftlicher Gedanke. Ich war da so mehr davon getrieben, dass ich gesagt habe, okay, ich bin Österreicher, ja, wir Österreicher haben sehr oft, dass wir uns mit der Deutschland-Variante begnügen müssen bei Spielen. Da haben wir gedacht, jetzt mache ich mal die Österreich-Variante zuerst, bevor ich nach Deutschland schaue. Und es hat ja auch den Grund gehabt, dass ich eben halt lokal schon um einiges besser vernetzt war und einige Leute mehr gekannt habe, die gesagt haben, hey, sie wollen das Spiel kaufen und so weiter. Das heißt, ich war einfach lokal schon besser vernetzt und habe mir gedacht, okay, fangen wir mal mit Österreich an und schauen, wie gut das läuft. Und dann war es tatsächlich wirklich so, sobald die Österreich-Variante draußen war und ich auf TikTok, Instagram halt ein bisschen Werbung dafür gemacht habe, sind sofort die Leute in die Kommentare gekommen und gefragt, wann kommt die Deutschland-Version? Und dann hat mich die Realität eingeholt und gedacht, okay, ich muss doch auch eine Deutschland-Version rausbringen, weil da einfach sehr viel Nachfrage besteht.
Und das generell, ich bin war ja selbst in der Politik in Deutschland unterwegs und guckt dann immer begeistert auf Österreich, weil da viele Dinge ja sehr ähnlich sind, aber dann doch wieder ein bisschen anders. Also neben dem Umstand, dass ihr euren Vizekanzler Vizekanzler nennt und ich immer denke, aber der ist doch gar nicht so lustig. Aber an sich sind die Systeme sicher doch sehr ähnlich. Ich nehme an, du wirst viel die Wikipedia gewälzt haben, um rauszufinden, wer wie heißt und so weiter.
Gar nicht so viel. Also ich gewisserweise, da ich ja Politik interessiert bin, bekomme ich auch aus Deutschland einiges mit. Und die lustigsten Namen sind die offensichtlichsten und die besten, die man kennt. Und es war dann halt wirklich für die, sag mal, wenn man die ersten 10, 15 durch hat, dann habe ich ein bisschen schauen müssen, okay, wen gibt's da noch, wen kann man dann auch verwenden und wer hat auch wirklich die Relevanz, um ins Spiel zu kommen, ja.
Dein Spiel bewirbst du ja jetzt sehr fleißig. Darf man fragen, wie sieht's aus mit der bestellten Charge? Wir sprachen ja vorhin davon, so ein Verlag möchte, also so ein Hersteller möchte dann gleich größere Mengen aufgeben. Wie läuft's?
Ja, also ich bin für das, was ich mache, bin ich sehr zufrieden. Also ich habe mittlerweile in Summe über beide Varianten, Österreich und Deutschland, gemeinsam über 1200 Spiele verkauft mittlerweile. Und ja, Weihnachten kommt noch und Weihnachten ist das größte Geschäft immer.
Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ich finde die Idee dieses Spiels super und ich hoffe, dass Leute von, zum Beispiel in Deutschland haben wir ja die BPB, die Bundeszentrale für politische Bildung, dass die darauf aufmerksam werden, denn es macht ja wirklich doch viele Politikprozesse, viele Verhandlungsprozesse und überhaupt ein gesellschaftsneutrales Beschäftigen damit. Also das ist ein Spiel, vielleicht möchte man das jetzt nicht mit dem FPÖ-Onkel der Familie spielen, aber theoretisch könnte man es sogar mit ihm spielen, ohne dass er seine FPÖ-Thesen raushauen kann. Also eigentlich ist es ja ein super Spiel, um sich breitengesellschaftlich mit Politik zu befassen.
Ja, voll. Es kann der FPÖ-Onkel und die vegane Cousine, ja, die können gemeinsam am Tisch sitzen und das spielen, ohne dass sie sich über echte Themen streiten. Also ja.
Du, vegan kann man auch in der FPÖ sein. Das ist leider kein Widerspruch. Die sind das dann halt aus anderen Motiven, irgendwas mit Lichtenergie und naja, aber eben das, es gibt ja oft diese Redewendung, über Politik spricht man nicht oder keine Politik beim Essen. Ich sehe das ja anders, also von mir aus können wir bei jeder Mahlzeit über Politik reden und dann ein Spiel zu haben, das so politische Themen aufbringt, ohne dass man selbst Partei beziehen muss, das begrüße ich doch sehr. Also finde das eine sehr coole Erweiterung im Brettspielmarkt.
Danke und deswegen habe ich es auch gemacht, weil genau so ein Spiel hat mir gefehlt.
Ich nehme an, ab dem Moment, wo man an so einem Spiel tüftelt, denkt man auch darüber nach, was gehört da noch rein, was hat man vergessen, gäbe es ein DLC? Mein erster Gedanke bei den Skandalkarten war, man könnte, wenn man mit einer Person mehr spielt, noch so etwas haben wie die ausländischen Akteure, die dann Skandale evozieren, ohne dass es jemand von den Spielern gemacht hat oder versuchen, eine Wahl zu beeinflussen.
Ja, also es gibt es, also tatsächlich bei der Entwicklung vom Spiel, ja, ich hatte schon Prototypen, die um einiges komplizierter waren, aber irgendwann habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich mal rauskürzen von der Komplexität, damit wir die Basis mal so schaffen, dass es wirklich zugänglich ist und die wesentlichsten Prozesse abbildet. Und ja, alles, was man noch komplexer machen kann, das ist mögliches DLC für die Zukunft, ja.
Und deswegen liegt kein 20-seitiger Würfel bei, sondern nur die genau. 6-seitigen. Ja, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit dem Spiel und bin sehr gespannt, ob wir irgendwann noch einen DLC dazu sehen werden. Danke für deine Zeit, danke, dass du das Spiel hier erklärt und vorgestellt hast und wie gesagt, viel Erfolg fürs Weihnachtsgeschäft.
Dankeschön, danke für die Einladung.